Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto: Impfen schützt, Impfen hilft, Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode.
Es sind drei Faktoren, die derzeit die Welt bestimmen. Der Ukraine-Krieg, der Klimawandel und die Corona-Pandemie. Sie alle drei haben dazu geführt, dass vieles, was einst selbstverständlich war, heute nicht mehr so ist. Auch hierzulande müssen immer mehr Menschen überlegen, ob sie diesen Winter die Heizung aufdrehen können oder nicht oder wie sie den täglichen Einkauf noch stemmen können. Die Lage in anderen Ländern ist allerdings noch dramatischer. Der globale Süden und hier vor allem der afrikanische Kontinent leidet unter einer Hungersnot, die so vor einigen Jahren noch nicht für möglich gehalten wurde. Doch wie dramatisch ist die Lage wirklich? Wie kann man helfen und warum ist die Zahl der hungernden Menschen in den letzten Jahren wieder gestiegen? Fragen die uns heute der Direktor des Welternährungsprogramms für Österreich und Deutschland, Martin Frick, erklärt. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Es war US-Präsident Dwight D. Eisenhower, der 1961 den Impuls für eine Lebensmittelhilfe durch die UNO gegeben hat. 1963 ist dann das Welternährungsprogramm gegründet worden. Damals sind die Krisen ein Erdbeben im Irak, ein Taifun in Thailand und der Hunger in Algerien. Im Sudan startet das erste Entwicklungshilfeprojekt. Seitdem entwickelt sich das Programm immer weiter. Mittlerweile ist das Welternährungsprogramm in 123 Staaten tätig. Dabei soll nicht nur unmittelbar Hilfe, sondern vor allem Aufbauarbeit geleistet werden. Daher wird versucht, in Ländern wie Somalia oder Eritrea auch die Nahrungsmittelproduktion vor Ort zu fördern. Doch gerade die letzten Krisen haben dazu geführt, dass heute wieder mehr Menschen hungern müssen als noch vor 3 Jahren. Was also tun gegen den globalen Hunger? Welche Regionen sind am meisten betroffen? Und wie kann man die Menschen vor Ort am besten unterstützen? Vor allem kurz, aber auch langfristig. Mein Kollege Bernhard Gaul von der Innenpolitik hat dazu den Direktor des Welternährungsprogramms für Österreich und Deutschland, Martin Frick, interviewt.
Herzlich willkommen. Heute reden wir zum Thema Welternährung und Klimakrise. Und zu Gast habe ich Dr. Martin Frick. Sie sind seit einem Jahr Direktor des World Food Program des Büros für Deutschland, Österreich, Liechtenstein. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Herr Doktor, worüber sprechen wir? Wie drängend ist das Problem des Hungers auf der Welt und wird es besser?
Es ist sehr dringend und es ist lange besser geworden. Wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich kontinuierlich gesehen, dass die Hungerzahlen zurückgegangen sind. Und seit 2016 hat sich der Trend gedreht und seit 2019 beschleunigt sich die Entwicklung zu mehr Hunger rasant. Das war die Covid-Pandemie, die das sehr stark angetrieben hat und jetzt eben auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine.
Wie viel Menschen betrifft das überhaupt einmal?
Also wir haben verschiedene Hungerzahlen. Wenn ich jetzt auf die fokussiere, die ganz akut hungrig sind, die also unsere Hilfe benötigen, dann waren das 2019 noch 135 Millionen. Heute sind es 350 Millionen. Da sieht man, wie rasant sich die Situation verschlechtert hat.
und Menschen, die sozusagen chronisch hungern, also wo einfach zu wenig da ist?
Chronisch Hungrige sind weit über 800 Millionen. Ich würde sogar fast schätzen, dass die Zahl Richtung 1 Milliarde geht.
Und wo leben diese Menschen?
Im Wesentlichen im globalen Süden, aber nicht ausschließlich. Also wenn ich von 350 Millionen Menschen akut hungrig spreche, dann ist das in 79 Staaten der Welt. Und daran merkt man schon, wie groß dieses Problem ist und dass es eben nicht nur um klassische Hotspots geht, wo wir Hunger sehen, sondern das ist tatsächlich ein weit verbreitetes Problem.
Das Problem beschleunigt sich seit 2016, haben Sie gesagt. Wir haben damals zum Beispiel das Syrien-Problem, wo ja auch eine lange Trockenheit ist und dann ein Krieg ausgebrochen ist. Wenn ich es richtig verstehe, Horn of Africa, wo es seit mehreren Jahren eigentlich nicht mehr regnet. Mittelamerika?
Auch da Mittelamerika, im Prinzip ganz Subsahara, Afrika, Mittelmeerraum. Das sind alles Gegenden, die jetzt durch diese Kombination von doppelt so viel Kriegen wie vor 10 Jahren, den Auswirkungen der Covid-Pandemie, und das sind auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-Pandemie, weil so viele Volkswirtschaften in der Welt einfach erschöpft sind. Das spiegelt sich in Inflationszahlen zum Beispiel. Und der Klimawandel, der nun jedes Jahr noch stärker zu bemerken ist, all das hat dazu geführt, dass in diesen Ländern die Situation schwierig ist. Sie hatten das Horn von Afrika erwähnt. Da haben wir die schlimmste Trockenheit seit 4 Jahrzehnten. Und in Folge sind wir akut besorgt um 22 Millionen Menschen.
Im Februar dieses Jahres hat dann noch der Ukraine-Konflikt begonnen durch den Angriffskrieg Russlands. Der hat die Krise einmal mehr noch weiter verschärft?
Absolut. Also im Dezember letzten Jahres waren wir bei 276 Millionen akut Hungrigen. Und schon da hatten wir von einer humanitären Notlage gesprochen. Und am 24. Februar ist praktisch über Nacht der 5. größte Weizenexporteur und der 2. größte Sonnenblumenölexporteur vom Markt genommen worden, was kurzfristig zu einer Verdoppelung der Getreidepreise zu Anfang Februar geführt hat und in der Folge dessen sehr, sehr viele Länder, die von ukrainischen Importen abhängig sind, in extrem schwierige Situationen getrieben hat.
Das heißt, es geht um die 3 Ks, wenn ich das richtig verstanden habe: Konflikte, Klimakrise, Kosten. Auch die Energiekrise, also dass die Energiepreise steigen, spielen hier hinein?
Absolut. Ich kann das illustrieren. Wir haben beim World Food Program 2019 ungefähr $1,000 pro Containertransport bezahlt. Diese Zahl ist heute bei $4,000. Das heißt, uns betrifft das als Welternährungsprogramm nicht nur, dass die Zahl derjenigen, die bedürftig sind, drastisch gestiegen ist, sondern auch, dass unsere eigenen Betriebskosten sehr, sehr viel höher sind und dass wir damit mit derselben Summe Geld weniger Menschen erreichen können.
Können wir kurz noch auf die Rolle der Ukraine eingehen? Wir haben es gesagt, einer der größten Weizenexporteure der Welt. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ist mein Brot, das ich in Wien kaufen kann, eher ist das sozusagen mit ukrainischem Mehl gemacht worden? Oder wie funktioniert das?
Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben Länder wie zum Beispiel den Libanon, die zu über 80% Weizen aus der Ukraine importiert haben. Wir haben einen Weltmarkt. Der Weltmarkt wird aus verschiedenen Quellen gespeist. Und der Preis bestimmt sich nach der Verfügbarkeit. Und wenn jetzt so ein großer Exporteur wie die Ukraine über Nacht weggefallen ist, ist natürlich der Preis sofort in die Höhe geschnellt. Und das wirkt sich aus, egal ob das Getreide, das sie jetzt verwenden, in den USA oder in Russland oder in Kanada angebaut worden ist. Es ist eben insgesamt teurer geworden. Das heißt, es betrifft nicht nur die Menschen, die nun direkt aus der Ukraine bezogen haben, sondern im Prinzip alle, die vom Weltmarkt beziehen.
Das heißt, auch Sie als Welternährungsprogramm müssen am Weltmarkt das Getreide kaufen, die Nahrung kaufen.
Es ist wenig bekannt, dass wir heute über ein Drittel des Geldes, das wir haben für humanitäre Hilfe, mit direkten Bargeldtransfers bestreiten. Also wo immer es noch möglich ist, für die Menschen einzukaufen lokal, starten wir sie lieber mit Bargeld aus als mit Lebensmittelhilfen, weil das den lokalen Markt und die lokalen Produzenten stärkt. Wenn wir Lebensmittelhilfe in der Sache sozusagen leisten müssen, kaufen wir immer, soweit es irgendwie geht, lokal oder regional ein. Wir müssen aber trotzdem auch am Weltmarkt einkaufen in Situationen, in denen die Versorgungslage sehr schwierig ist. Und im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel 880.000 Tonnen Weizen in der Ukraine eingekauft. Und das natürlich auch deswegen, weil es der günstigste Anbieter war.
Jetzt sind Gott sei Dank sehr viele Nationen trotzdem sehr reich. Ja. Wie schaut es eigentlich aus? Kann das Welternährungsprogramm sozusagen hier alle Hungrigen auch ernähren?
Also wir werden nicht alle abdecken können. Wir sehen aber, dass wir in diesem Jahr auch enorme Zuwendungen erhalten haben. Wir bekommen aus drei Quellen 2/3 unserer Finanzierung. Das ist Nummer 1, die Vereinigten Staaten. Da haben wir jetzt über 5 Milliarden Dollar bekommen. Nummer 2 ist Deutschland, wo wir dieses Jahr bei 1,7 Milliarden liegen. Und die Nummer 3 ist die Europäische Union, wo wir etwas unter 1 Milliarde bekommen. Und dann gibt es an die 100 weitere Staaten, die uns Zuwendungen leisten. Österreich hat seinen Beitrag wesentlich erhöht und damit versuchen wir, wenigstens die ärgste Not zu lindern.
Aber wie viel Prozent sozusagen können Sie von den Hungernden der Welt denn ernähren?
Also wir gehen momentan davon aus, dass wir ungefähr 130 Millionen Menschen versorgen können. Wobei wir natürlich auch in schwierigen Situationen priorisieren. Das heißt, wir sorgen zum Beispiel dafür, dass schwangere Frauen, dass stillende Mütter, Kleinstkinder mit nahrreichen Lebensmitteln versorgt werden, auch um Langzeitschäden für Kinder abzuwenden.
Aber Sie haben gesagt, bis zu 1 Milliarde leiden chronisch an Hunger. Da sind wir weit davon entfernt, dass wir denen helfen können.
Absolut, absolut. Und das kann auf Dauer nur funktionieren als Armutsbekämpfung, wenn man an die Ursachen herangeht, wenn man also den Ländern hilft, ihre eigenen Ernährungssysteme zu stärken, insbesondere die kleinbäuerliche Landwirtschaft.
Okay, inwieweit spielt die Klimakrise hier denn eine Rolle?
In zunehmendem Maße. Wir sehen die Auswirkungen der Klimakrise immer stärker. Also Beispiel Pakistan. Da war nach einer langen Hitzewelle kamen sintflutartige Regenfälle, die Böden waren natürlich hart gebacken, sodass die in keiner Weise das Wasser aufnehmen konnten. Und nun haben wir 1/3 des Staatsgebiets unter Wasser.
Und gleich die nächste Hitzewelle.
Nach der Hitzewelle kam die Flut und das ist natürlich eine tödliche Kombination, weil das Wasser dann gar nicht mehr absorbiert werden kann von den Böden. Wir hatten zum Beispiel in Indien eine so starke Hitzewelle, dass die Weizenernte wesentlich darunter gelitten hat. Wir hatten fast unterschriftsreif ein Abkommen mit Indien, nachdem wir Weizen von Indien gekauft hätten, was in letzter Sekunde zurückgerufen worden ist, weil die Zahlen hereingekommen sind und die Ernte zu schwach war. Wir hatten aber auch praktisch in der gesamten nördlichen Hemisphäre eine Hitzewelle, die auf die Ernten ausgewirkt hat. Und wir wissen, dass es im nächsten Jahr nicht besser werden wird. Wir sehen ja im Klimawandel den akkumulierten Effekt von vielen Jahrzehnten von CO2-Ausstoß. Und dieser Treibhauseffekt, dass es wärmer wird, der setzt sich ja fort. Auch und insbesondere, da wir wiederum ein Jahr hinter uns haben mit Rekordemissionen. Und daran hat der Klimaprozess auch nichts geändert.
Jetzt ist es so, Sie sagen wohl zu Recht, das wird nicht besser werden. Eine große Schiene aber auch bei den Klimaverhandlungen ist die Frage der Adaption, also der Anpassung an den Klimawandel. Können sich die Betroffenen, die von Hunger betroffenen Regionen eigentlich anpassen?
Naja, wir sind ja sogar schon einen Schritt weiter. Ich verfolge diese Klimaverhandlungen seit vielen, vielen Jahren. Und am Anfang war immer nur die Rede von Minderung der Emissionen. Wenn das gelungen wäre, wäre das fantastisch gewesen. Es ist aber nicht gelungen. Dann hat man von Anpassungen gesprochen. Jetzt sind wir ja schon an dem Punkt, wo man eingestehen musste bei dieser COP, dass die Anpassung auch nicht mehr verhindern kann, dass wir in großem Maßstab Verluste haben, die jetzt kompensiert werden sollen. Aber tatsächlich, wenn wir weiterhin so viel CO2-Emissionen haben, wie wir es haben, und es ist ja so, dass sie jedes Jahr noch höher werden, da ist ja kein Ende in Sicht, dann werden wir mit Anpassung auch nicht gut machen können, was wir bei Minderung verpasst haben.
Okay, aber die eine Geschichte ist also was Neues. Es wird ein eigener Katastrophenfonds bei der UNO sozusagen gegründet werden. Loss and Damages, also für tatsächlich eingetretene oder bereits eingetretene Klimaschäden. Wird er Ihnen helfen, glauben Sie?
Also es wird erstmal eingerichtet werden müssen. Bis jetzt gibt es nur die grundsätzliche Einigung davon. Wir wissen nicht, wie hoch er sein wird. Wir wissen nicht, wer einzahlt. Wir wissen auch noch nicht, wer eigentlich davon erhalten kann. Grundsätzlich ist die Idee aber natürlich richtig, denn wir haben es mit Bevölkerungen zu tun, die überhaupt nicht zum Klimawandel beigetragen haben, die aber enorme Schäden und Verluste sehen. Und in diesen Situationen, also bei tropischen Stürmen, bei ausgedehnten Dürren, bei Hitzewellen und so weiter, sind wir als Welternährungsprogramm ja ohnehin tätig.
Okay, und bei der anderen Frage, also der Frage der Anpassung, da wird mir mal erklärt, naja, da geht es zum Beispiel um Bewässerungssysteme, dass man hier mehr auf die Beine stellen kann. Jetzt, wenn das Horn von Afrika zum Beispiel da seit Jahren eine Dürre hat, wie seit Jahrzehnten nicht mehr, klappt das irgendwie? Kann man da überhaupt hier helfen, indem man zum Beispiel hier neue Wassersysteme macht? Oder sind wir da so weit weg? Also wir reden ja davon, dass Menschen verhungern vor Ort. Oder also, geht sich das überhaupt aus?
Also man kann eine Menge wieder gut machen. Wir haben im Sahel, also auf der anderen Seite von Afrika, in Niger, in Mali, in Burkina Faso, sehr erfolgreiche Modelle, wo es uns gelingt, die Wüste zurückzudrücken und Ökosysteme wiederherzustellen. Das ist aber nicht mit zwei Bewässerungsgräben getan, denn Wasser hat ja nicht nur etwas zu tun damit, dass man Graben gräbt, sondern damit, dass man ein funktionierendes Ökosystem mit guten Böden, mit Vegetation hat, dass überhaupt die Lage hergestellt wird, dass Wasser gehalten werden kann. Also meine Kurzfassung ist, man kann viel Schaden wieder rückgängig machen, man kann Ökosysteme wiederherstellen. Das ist aber langwierig und das ist arbeitsintensiv und das braucht auch eine langfristige, verlässliche Finanzierung, dass man so etwas machen kann.
Also die Frage, was bräuchte es denn für eine bessere Anpassung, damit sich diese Regionen, es werden ja immer mehr vom Klimawandel betroffen sein, was kann man denn da tun, damit sie sich besser anpassen können? Kann man da überhaupt was tun?
Da kann man viel tun. Also wir sehen zum Beispiel, dass der Rückgriff auf traditionelle Lebensmittel hilft. Wenn Sie Hirse statt Weizen anbauen, brauchen Sie viel weniger Wasser. Das ist viel widerstandsfähiger. Wenn wir kleinteiliger produzieren, wenn wir gemischte Systeme haben, also Bäume und Landwirtschaft und Tiere, ist das alles viel widerstandsfähiger, als wenn wir versuchen, westliche Landwirtschaftsmodelle mit großen Feldern, Mechanisierung zu kopieren. Also ist meine große Hoffnung, wenn man das rückgängig machen soll und wenn man eine widerstandsfähigere Landwirtschaft in Afrika bauen will, das kleinteilig zu machen, divers zu machen, arbeitsintensiv und so, dass eben die Bauern nicht nur eine Sorte anbauen, sondern ganz verschiedene Einkommensquellen haben. Und das funktioniert ziemlich gut.
Herr Doktor, sozusagen zum Abschluss, was braucht es denn? Also es würde sozusagen nur viel mehr Geld und wir reden hier eigentlich von einer mindestens Verdoppelung sozusagen der Gelder, die Sie brauchen, wenn ich das richtig verstehe. Würde das schon ausreichen?
Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die humanitäre Hilfe. Wenn das so weitergeht, kommen wir natürlich nicht darum umher, mit mehr Geld mehr Menschen humanitär zu unterstützen. Aber mittel- und langfristig müssen wir an die grundlegenden Probleme, müssen an die Ernährungssysteme. Wir müssen in Afrika wieder mehr Lebensmittel für den afrikanischen Markt produzieren. Wir müssen dafür sorgen, dass es viel weniger Verluste nach der Ernte gibt. In Afrika gehen sehr viele Lebensmittel verloren, weil sie nicht zum Markt transportiert werden können, weil es keine Kühlketten gibt, weil es keine eigene Lebensmittelverarbeitung gibt. Und da müssen wir ansetzen, denn sonst werden wir die Zahlen derjenigen, die dann tatsächlich auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, überhaupt nicht mehr unter Kontrolle bekommen.
Darf ich noch kurz zum Schluss ansprechen, das Thema Tierfuttermittel. Also auf der COP, auf der Klimakonferenz jetzt in Sharm el-Sheikh in Ägypten, gab es schon sehr viele Gruppen, die dafür versucht haben zu lobbyieren, dass eine vegane Ernährung uns durchaus helfen würde. Jetzt, was ich da auch verstehe, ist, dass ja ein Großteil der Flächen, jedenfalls in Europa, aber auch in Südamerika, die landwirtschaftlich genutzt werden, tatsächlich nur hier angebaut werden Tierfuttermittel, damit wir für die Rindfleischproduktion zum Beispiel oder für die Schweinefleischproduktion hier ausreichend Futter haben. Wie sehen Sie denn dieses Thema?
Das sehe ich differenziert. Wir müssen jetzt nicht alle vegetarisch oder vegan uns ernähren. Aber es hängt natürlich wesentlich davon ab, wie viel tierisches Protein wir verzehren. Da gibt es auch aus Gesundheitsgesichtspunkten ein zu viel und wie wir unsere Tiere halten. Also wenn Sie in Tirol die Kühe auf der Weide, auf der Alm haben, da ist nichts schlecht daran. Die sind Teil eines geschlossenen Systems und verbessern auch Böden, was tatsächlich Kohlendioxid aus der Atmosphäre holt. Aber Hunderte oder Tausende von Tieren im Stall zu halten und die mit importierten Getreide zu füttern, ist einfach unter allen Gesichtspunkten falsch. Das ist ökologisch eine Katastrophe. Das Getreide drückt auf den Weltmarkt, auch zulasten der Ärmsten. Das ist für Tierwohl eine Katastrophe. Wir müssen uns also genau anschauen, woher kommt denn eigentlich unser Fleisch und wie wird es produziert? Und dann ist das Ergebnis mit einiger Sicherheit eben weniger, aber bessere Qualität zu kaufen.
Herr Dr. Frick, danke schön. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Arbeit. Auf Wiedersehen aus Wien, danke schön.
Danke Ihnen.
Danke auch Bernhard für das Interview. Und wir schauen jetzt noch zu weiteren Meldungen vom Tag. Der Streik der Eisenbahner hat heute zu einem Komplettausfall der ÖBB geführt. Grund sind die gescheiterten Gehaltsverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgebervertretern. Das große Chaos ist allerdings ausgeblieben. Am Dienstag sollen die Züge wieder normal fahren. Und in China läuft seit dem Wochenende die größte Protestwelle seit Jahrzehnten. Sie richten sich gegen die strikte Null-Covid-Politik mit Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne. Eine unbekannte Zahl von Demonstranten ist festgenommen worden, darunter auch Journalisten. In Peking und in Shanghai sind die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verschärft worden. Mehr zu den Protesten in China werden wir noch im Laufe der Woche bringen. Bleibt also dran. Das war's für heute von mir. Einen schönen Tag noch. Ton und Schnitt heute von Aaron Ohlsacher. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Vor allem aber erzählt auch euren Freunden vom Podcast und empfehlt uns gern weiter. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.